Lass uns noch einen Moment beten. Schon okay, ihr dürft gerne auf dem Sitzen beten. Prima, ihr dürft gerne. Aber die stehen, wir bleiben noch kurz stehen und halten nochmal inne in diesem Moment und in dem, was Gott für uns getan hat durch Jesus und am Kreuz. Jesus, wir danken dir, dass du für uns bezahlt hast, was nur du bezahlen kannst. Und wir rushen nicht durch Momente oder Programmpunkte, sondern wir kommen vor dich, wir halten inne, schauen zu dir. Wie wunderbar bist du. Wie wunderbar ist deine Liebe. Wie groß ist deine Liebe. Sie übersteigt alles, was wir kennen. Deine Liebe am Kreuz. Warst der Mann der Schmerzen, ist für uns bezahlt. Wir ehren dich, Jesus. Und wir glauben dir, Jesus, dass du hier bist in unserer Mitte. Dass du hier bist durch deinen Geist an vielen anderen Orten, aber auch hier. Du bist hier bei uns, Jesus. Wir freuen uns an dir, an der Freiheit, die du bringst, das Leben, das du bringst, das du zurückbringst, zurückgebracht hast, was verloren ging. Wir ehren dich, wir glauben dir, für Wunder an diesem Abend, weil dein Blut reicht aus für alles. Dein Tod hat bezahlt für alles. Und wir glauben dir, dass mit dir alles möglich ist. Ich glaube dir für Heilung an diesem Abend, physische Heilung an unserem Körper, an unserem Rücken, an unseren Gelenken, an unseren Organen. Und ich glaube dir, Jesus, für mentale Heilung, für unsere Seele, für unsere Emotionen. Dass du uns heilst vor Vergangenheit, vor Verletzungen. Du bist ein wunderbarer Gott, ein guter Gott. Danke für diese ausgedehnte Zeit vor dir, bei dir. Danke, dass du wirkst an uns. Gut bist du allein. Danke, Jesus. Amen. Amen, hey, jawohl. Hey, tipptopp. Ja, also ihr, die ihren Stuhl habt, gerne dürft ihr euch setzen. Ansonsten hat's hier, die ihr auch nehmen dürft. Ihr dürft auch gerne einfach auf dem Boden hocken an diesem Abend. Vielleicht gibt euch jemand von den Holzstühlen ein bisschen Kissen ab. Dann könnt ihr bequemer auf dem Boden sitzen. Wir werden auch nachher einfach noch weiter Zeit haben. Auch noch mal länger singen, nicht nur ein, zwei Songs zum Abschluss, sondern wir wollen auch da nochmal einfach ein bisschen Zeit im Worship verbringen. Hey, und vielen Dank, Team. Hey, wie cool. Hey, vielen Dank für die Zeit, die ihr hier für uns einfach auch erobert habt. Das ist so genial. Richtig stark. Mega. So, ich glaube, Gott hat schon enorm viel getan. Ich glaube, Gott tut enorm viel. Und schön, dich hier zu haben, hey, zu unserer Worship Night. Und was wir tun wollen, was wir haben werden, ist einfach auch, wir wollen das Abendmahl zusammen feiern. Weil es ist Karfreitag, wir wollen das Abendmahl feiern, aber ich möchte einfach auch einige Zeit nehmen, um das Abendmahl einfach ein bisschen näher zu erklären und Kontext zu geben ums Abendmahl herum. Warum feiern wir das Abendmahl? Was bedeutet es? Woher kommt das Abendmahl eigentlich? Weil das Abendmahl hat eine sehr, sehr enge zu dem sogenannten Passafest. Und das Passafest war ein Fest, das die Juden, das die Israeliten gefeiert haben. Und je besser wir dieses Fest verstehen, umso mehr verstehen wir auch das Abendmahl. Und was es bedeutet, was es meint, welche Kraft darin liegt, welche Symbolik darin auch verborgen ist. Und umso besser wir dieses Passafest verstehen, auch wann es war, warum es war, wo es war, wann es stattgefunden hat, umso besser wird uns klar, so, wow, hey, was bedeutet das Abendmahl eigentlich für mich? Was bedeutet es für dein Leben? Welche Wirkung hat es für dich? Weil es auch zusammenhängt mit dem Kreuz. Das ist dieser Link, diese Verbindung vom Passafest zum Abendmahl und zum Kreuz. Und da ist aber viel Symbolik drin verborgen. Und wenn wir diese Symbolik begreifen und stark begreifen, merken wir auf einmal, wow, was für ein Unterschied macht das dann für mein Leben, für meinen Alltag. Weil das Kreuz ja 2000 Jahre, das Blut Jesus ist heute immer noch so kostbar wie damals. Es ist immer noch so kräftig wie damals. Und es hat immer noch dieselbe Power für dein Heute, für deinen Alltag. Und so wollen wir uns einfach ein bisschen Zeit nehmen zu verstehen, was meint das? Weil das Abendmahl oder auch klassisch, wie wir es kennen, mit diesem Titel, das letzte Abendmahl, das fand statt, als das Passafest auch war. Dort fand es statt und da hat es diese Verbindung. Und so spricht Jesus auch diese Worte und sagt so, hey, damals bei diesem Passafest, da war ein Lamm. Das wurde geopfert, aber jetzt bin ich dieses Lamm. Und damals war es das Blut von diesem Lamm, aber heute ist es nicht mehr das Blut von diesem Lamm, sondern es ist mein Blut. Und damals wurde das Blut um Türpfosten herum gestrichen, damit der Todesengel am Haus vorbeizog. Und sagt Jesus, das war damals, aber jetzt ist es mein Blut, damit der Tod an euch vorübergeht. Und so ist da ganz, ganz viel Symbolsprache auch drin. Und Gott liebt es auch in Bildern zu sprechen, weil sie sind so viel tiefer als nüchterne Worte. Bilder sprechen in einer ganz krassen, anderen Art und Weise. Und hat so viel Parallelworte, die dann Jesus auch beim Abendmahl eben nutzt, wo er sagt so, hey, das ist jetzt mein Blut für euch vergossen. Mein Körper, mein Leib gegeben. Mein Blut vergossen für Vergebung unserer Schuld. So sind diese Parallelwelten auch von diesem Passafest und zum Abendmahl und zum Kreuz. Und wenn wir diese Parallelen einfach entdecken, das macht so viel aus für dein Heute. Und umgekehrt ist es auch, wenn wir es nicht verstehen, dann sind manche Texte in der Bibel für uns einfach so ein bisschen, die lassen uns so ein bisschen wundernd zurück, so ein bisschen fuzzy. So was meint denn das jetzt? Ja, so wenn du Passa nicht kennst und du liest dann da Worte und Verse, ja, dass Jesus unser Opferlamm, unser Passalamm ist, dann ist das so ein bisschen, verstehe ich nicht, was ist Passa? Was soll all diese Bildsprache? Und wir haben das auch noch heute in unserem Alltag, wenn wir Vergleiche machen mit Wie-Worten, dass wenn wir das Wie, was dahinter steht, nicht checken, dann geht ganz viel an uns vorbei. Also wenn ich zum Beispiel was erklären mag und was erklärt, zum Beispiel, ich will was ausdrücken über eine Person. Und ich sage so, der Mann, hey, der Typ, der erinnert mich irgendwie immer an Forrest Gump. Und du kennst Forrest Gump nicht, dann geht die Aussage ziemlich an dir vorbei. Jetzt vielleicht hast du eine Ahnung, vielleicht rätselst du, und vielleicht liegst du ganz nah, aber vielleicht liegst du auch total verkehrt. Weil du verstehst dieses Wie nicht. Und so auch, wenn Jesus sagt, er ist wie dieses Passalamm. Wenn ich wissen, was verbirgt sich hinter diesem Passalamm, dann geht da diese ganze Welt an uns vorbei. Und so kennen wir das, dass wir Sätze schon verstehen, wie mit diesem Forrest Gump. Wir verstehen den Satz, aber verstehen es doch nicht. Mir geht es manchmal so, wenn ich beim Zahnarzt bin und die fangen dann an zu reden, ja, mit all den Zahlen und so weiter. Ich habe da auch mal nachgeschaut im Internet, wenn es heißt, Mesial auf Zahlen 13. Das sind Worte und du hörst die und dann zählen sie diese Zahlen und Nummern auf. Die reden in ihrem Fachjargon und die verstehen sich prima. Ja? Und du verstehst schon auch die Worte. Du könntest ja auch plus minus nachsprechen, aber die Bedeutung geht voll an dir vorbei. Es sagt dir einfach gar nichts. Oder auch dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, Für immer bei dir. Das ist ein ICR Schwarzwald-Bodensee-Song. Da haben wir aufgenommen, wir produziert. Und es ist schön, wenn man auch wir sagen kann, obwohl man gar nicht dabei war. Aber ich war in einer Gruppe dabei, als es darum ging, wie man den Song dann einfach noch, was das Abmischen, was das Tontechnische angeht. Da war ich in der Gruppe dabei, was kann man lauter machen, leiser machen, was passt vielleicht noch nicht, wo fehlt das i-Tüpfelchen. Und in dieser Gruppe liest man dann Sätze, die versteht man schon, aber vielleicht halt auch gar nicht. Wenn da dann Sätze sind so, hey, die Snare. Und vielleicht bist du jetzt schon da und sagst, was ist denn eine Snare? Die Snare ist da ein Teil von der Trommel. Ja? Was ist eine Snare? Und dann sind da so Sätze drin. Also die Snare, da fehlt noch so der gewisse Snap. Da fehlt noch so ein gewisses Snap. Probier mal ein CLA 76 mit einer ganz langsamen Attack und einer schnellen Release und probier mal All Buttons in. Und es ist etwas, du verstehst, was ich gesagt habe und verstehst doch nicht. Ja, und so ist es auch mit diesen Wörtern, diesen Bildern in der Bibel. Hier, wir sind hier in der Druckerei und manchmal rede ich mit Thorsten und er erzählt mir von den Druckmaschinen. Und inzwischen verstehe ich schon mehr, aber es ist auch so eine Sprache für sich hier. Wenn der Torsch dann sagt so, oh, die Duplo, die lief wieder nicht. Und am Anfang dachte ich, Duplo ist doch die längste Praline der Welt. Ja, aber das ist all diese Sprache. Und wenn wir nicht verstehen, was damit gemeint ist, dann geht es eben voll an uns vorbei. Eine ganz interessante Sprache, finde ich auch, haben die Gamer. Also ich bin keiner. Aber es war mal witzig, denen zuzuhören, ja. Oder die Kinder, ja, wenn sie da ihre Spiele spielen. Ich kann das nicht, ich musste mir das aufschreiben, ja, wie die reden. Aber bei uns machen wir auch am Tisch, unsere Jungs, ja, die reden dann solche Sachen. Im neuen Update haben sie die AI der NPCs echt verbessert. Hast du den Händler-NPC im Dorf gesehen? Der bietet jetzt Items an, die mega selten sind. Und die feindlichen NPCs spawnen jetzt nicht mehr so vorhersehbar, macht die Raids viel schwieriger. Krasses Quest. Ja, also es sind Sätze und es ist eine Sprache und irgendwie, ja, okay. Und ähnlich kann es uns auch mit der Bibel gehen. Ich habe hier ein Vers zum Passahlamm. Hier 1. Korinther 5, Vers 7. Paulus spricht hier und sagt, macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Und du liest es und denkst, Paulus, was mach ich? Bin ich irgendwie aufgegangen? Wie Teig? Was willst du mir hier sagen? Und dann fährt Paulus fort und sagt, ihr seid es, also dieser frische, ungesäuerte Teig, ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passahlamm ist. Christus. Das ist der Vers. Und für mich wirkt er auf eine Art ganz ähnlich wie die anderen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, als Beispiel. Weil es ist so ein bisschen, okay, ich habe es verstanden, aber halt doch nicht verstanden. Was will uns dieser Text sagen? Ja, da hat es diese alten, diesen neuen Teig, ungesäuerter Teig. Und dann ist auch hier die Rede von diesem Passahlamm. Und das Passahlamm ist Christus. So was bedeutet jetzt das? Und weil es eben eine Verbindung hat mit dem Abendmahl und weil wir das Abendmahl feiern wollen, glaube ich, lohnt es sich einfach, mal Zeit zu nehmen, das zu erklären. Passafest, Passahlamm, weil Jesus, er ist unser Passahlamm. Schau ein bisschen die Thematik, so der Titel, die Überlegung für unseren Abend. Und um das zu erklären und besser zu verstehen, gehen wir mal ein paar tausend Jahre zurück in der Geschichte. Und ich glaube auch für dich, wenn du heute zum ersten Mal da bist und auch für dich sind diese Sätze erstmal so, wow, hey, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, wenn wir uns das anschauen, dass auch du diesen roten Faden in der Bibel entdecken kannst und umso mehr verstehst, was hat Jesus für dein Leben gemacht? Und was hat Karfreitag und Ostern, der Tod von Jesus und seine Auferstehung mit deinem Leben zu tun? Und um das Passafest zu verstehen, müssen wir mal zurück in die Vergangenheit reisen, wo es angefangen hat und auch wie es überhaupt stattgefunden hat. Und dazu reisen wir mal zurück, 1000 Jahre zurück, da war Abraham, Isaak und Jakob. So Abraham, Isaak und Jakob, das Abraham war der Vater, dann kam Isaak, das war sein Sohn, und dann kam Jakob, das war der Enkel vom Abraham. Abraham, Isaak und Jakob. Und Jakob, er wiederum hatte dann 12 Jungs, er hatte 12 Söhne. Diese Söhne waren dann die 12 Stämme Israels. Jakob selber, sein Name wurde auch geändert in Israel, weil mit ihm alles angefangen hat, mit ihm diese Nation. So Abraham, Isaak, Jakob, die 12 Stämme Israels, weil er 12 Jungs hatte. So hatte er 12 Jungs.
Und einer davon war der Josef. Und Josef war nicht beliebt bei seinen Geschwistern. Die konnten den nicht leiden, die waren eifersüchtig auf ihn, die waren neidisch auf ihn. Und sie hassten ihn so sehr, dass sie ihn umbringen wollten. Und sie hatten diesen Plan fest vor. Und die waren draußen auf den Weiden mit ihren Herden. Und dann kam Josef. Und die anderen Jungs, die Brüder, haben gesagt, hey, lasst uns ihn umbringen. Wir erzählen unserem Vater, ein wildes Tier hat ihn gerissen. Und dann haben wir den einfach mal los. Schon krass, welche Geschichten die Bibel erzählt. Da ist ja auch ungeschont. Und haben sie aber eine bessere Idee. Sie sagen, hey, wenn wir ihn umbringen, haben wir gar nichts davon. Wir verkaufen ihn, das ist eine ägyptische Karawane, wir verkaufen ihn als Sklave zu den Ägyptern, haben wir noch ein bisschen Geld gemacht. Und dem Vater erzählen wir trotzdem die Geschichte, ein wildes Tier hat ihn gerissen und zerfleischt. Und das machen sie so, sie verkaufen Josef in die Sklaverei. So, Josef ist jetzt dort in Ägypten als Sklave. Aber Gott ist mit ihm und es geht schon einige Zeit, aber über Nacht wird Josef vom Sklaven zum wichtigsten Mann in Ägypten. Über Nacht. Über Nacht wird Josef vom Sklave zum zweitwichtigsten Mann neben dem Pharao. Das ist schon krass. Das bedeutet auch, wir haben ja auch dieses Sprichwort, ich fühle mich wie verkauft. Man hat mich verkauft. Das sagen wir ja auch, wenn uns irgendjemand was Übles angetan hat. Ich meine, Josef konnte das wirklich sagen. Aber was wir sehen in dieser Geschichte ist, Gott kann alles drehen. Über Nacht. Über Nacht kann er dein Leben verändern. Und auch für dich heute erwarte Veränderung für dein Leben. Gott sind alle Dinge möglich. Da, wo du dir Veränderung wünschst, wo du vielleicht auch diese Sätze in dir hast, wo du sagst, ey, das habe ich schon so lang. Komm, vergiss es. Nee, dann steh auf und kämpfe diesen Kampf des Glaubens und sag, mit Gott sind alle Dinge möglich. Mit ihm ist Veränderung möglich, mit ihm ist Heilung möglich. Mit ihm ist möglich, dass über Nacht alles anders ist. Es war bei Josef so. Über Nacht wurde er zum wichtigsten Mann im Land. Und was dann passiert ist, weil Josef so viel Autorität hatte, Gott hat das Land Ägypten gewarnt, den Pharao gewarnt und auch Josef gewarnt, dass eine Hungersnot kommt. Und Josef war schlau und hat angefangen, 7 Jahre lang die gute Ernte einzusammeln, Vorräte zu schaffen für die 7 Jahre Hungersnot, die Gott angekündigt hat. So, die Hungersnot kommt, Josef ist in Ägypten und die Hungersnot trifft Ägypten, aber auch die umliegenden Regionen. Sie trifft auch Jakob und die anderen Brüder. So dass Jakob sagt, hey Jungs, geht nach Ägypten, da soll es Getreide geben, kauft etwas. So, die Brüder gehen nach Ägypten. Sie kommen vor den Pharao und vor Josef und wissen nicht, dass sie ihren Bruder sehen, den sie verkauft haben. Josef erkennt die Brüder, die ihn verraten haben, aber umgekehrt nicht. Und das ist eine Geschichte in sich, ebenfalls mit ganz viel Bildsprache, mit ganz viel, wie Gott arbeitet. Aber die Geschichte in kurz geht so weiter. Josef wird zur Rettung für seine Familie. Er gibt sich irgendwann zu erkennen. Er sagt seinen Geschwistern, ey, ich habe nicht vor, Rache an euch zu üben. Ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und das auch für uns, das ist so stark, was Menschen dir zum Bösen wollten, Gott wandelt es in Gutes. Auch das darfst du heute erwarten für dein Leben. Und so lädt Josef seine Familie mit dem ganzen Stamm Israel ein und sagt, kommt nach Ägypten, hier geht es euch gut. Und so kommt Jakob, sieht seinen Sohn wieder. Das ganze Volk kommt nach Ägypten. Sie wohnen in Goschen, heißt das. Und dann gehen die Jahre weiter, es geht ihnen gut. Die Israeliten wachsen und wachsen und wachsen. Zeit vergeht, Jakob stirbt, auch Josef stirbt. Generationen gehen weiter, auch der Pharao stirbt und ein neuer Pharao kommt an die Macht. Jetzt dieser Pharao ist nichts Gutes. Er bedeutet nichts Gutes. Der neue Pharao sieht, wie Israel groß wird. Wie es zu einer starken Nation heranwächst. Und er sagt, boah, hey, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht zu groß werden, uns irgendwann übermannen. Und so dieser Pharao, er verachtet Menschen, er verachtet Menschheit und er fängt an, das Volk zu versklaven. Er sagt, die müssen umsonst für uns arbeiten. Und er zwingt sie zur Sklavenarbeit. Aber nicht nur das, sondern er ordnet auch an, dass jedes neugeborene männliche Kind von den Israeliten im Nil ertränkt und getötet werden soll. Also barbarisch. Einfach ein böser, durchaus skrupelloser, böser Mann. Und er setzt es durch. Und dann wird dieses Kind geboren, das heißt Mose. Und die Eltern verstecken ihr Kind. Irgendwann bringen sie es an Nil, aber um es zu retten. Sie bringen es, sie legen es in einen Korb und lassen diesen Korb mit ihrem Kind auf dem Nil schwimmen und hoffen, irgendwo kommt dieses Kind an, um zu überleben. Und wie es ist, da ist die Tochter vom Pharao am Nil. Und sie sieht dieses Kind, sieht Mose. Und sie nimmt dieses Kind zu sich, um es großzuziehen. So Mose kann sogar noch bei seiner Mutter weiterbleiben. Sie haben eine stillende Frau gesucht. So ist Mose noch bei seiner Mutter, wächst aber am Hof vom Pharao auf. In dem Denken, er ist auch ein Ägypter. Irgendwann erfährt er aber, er gehört zu diesem Volk, das unterdrückt wird. Er gehört zu diesem Volk, das versklavt wurde. Und er hat diesen Wunsch, dass dieses Volk errettet und gerettet wird. Er bekommt auch diesen Auftrag von Gott. Gott beauftragt Mose und sagt, hey, geh du zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Und so geht Mose zum Pharao und er fordert das, lass mein Volk ziehen. Aber der Pharao ist durchtrieben. Er ist wild, er ist furios, er ist böse und er sagt, nee, mach ich nicht. Und dann schickt Gott eine Plage nach der anderen. Aber der Pharao, der verändert nichts. Er lässt das Volk nicht ziehen, er lässt sie nicht in Freiheit hinein. Und dann kommt eine Plage nach der anderen. Es sind Plagen wie Heuschrecken, die die ganze Ernte abfressen. Frösche. An einem Tag sogar ist alles dunkel, die Sonne aus. Und damit kommt nicht nur Gericht auf das Land Ägypten oder die Ägypter, sondern Gott richtet hier auch die Götter der Ägypter. Und es waren nicht einfach nur erfundene Götter von Menschen, sondern hinter diesen Gottheiten stehen reale, dunkle, böse, geistliche Mächte. Einer davon, es war der Sonnengott und der Pharao hat wirklich geglaubt, er ist die Inkarnation von diesem Sonnengott. Und Gott lacht da und denkt so, ich habe die Sonne erschaffen. Es gibt nur einen Gott. Und ich werde demonstrieren, dass ich der Gott von dieser Nation bin. Ich werde demonstrieren, dass ich Gott bin über alles. Und dass mir alle Autorität gehört. Und so sagt er sich so, ihr betet den Sonnengott an? Ich zeige euch mal, was der kann gar nichts. Und macht die Sonne aus. Für einen ganzen Tag. Finsternis im ganzen Land. Und so sind 9 verschiedene Plagen, aber dann kommt diese 10. Plage, die wirklich heftig, die wirklich schlimm ist. Und diese 10. Plage, sie geht einher, Hand in Hand mit dem Passafest, mit dem Passalam. Die 10. Plage hat diesen Zusammenhang mit dem Passafest. Und die Israeliten, sie wurden angewiesen, ein makelloses Lamm zu schlachten und das Blut von diesem Lamm an die Türpfosten und an den oberen Türbalken an ihre Häuser zu streichen. Und dieses Zeichen war der Garantie dafür, dass der Todesengel an diesem Haus vorbeilaufen wird. Aber überall, wo dieses Blut nicht zu finden war, da wird der Todesengel jedes erstgeborene Tier oder männliche Erstgeborene, jeder erstgeborene Junge im Land Ägypten umbringen. So, das ist wirklich heftig. Es ist ein krasses Gericht. Und es ist auch ein Gericht einfach dafür, was der Pharao gemacht hat mit den erstgeborenen Jungen aus dem Volk von den Israeliten. Aber da war dieses Zeichen vom Blut. Nur dort, wo das Blut war, ging der Todesengel vorbei. Und so kam auch dieses Wort zustande, Passafest. Im Hebräischen heißt es Passach und Passach bedeutet überspringen, dran vorbeigehen. Im Englischen nennen sie das Passafest Passover. Das ist auch deutlich, Passover, dran vorübergehen. Aber es war nur dort, wo Blut am Haus war. Ich lese uns das mal vor aus 2. Mose, wie diese Anweisung auch heißt. Dieses Lamm aber soll makellos, also ohne Fehler sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Und dann kommt das Versprechen, wenn sie das tun, dann gilt Folgendes. 2. Mose 12, dann Vers 23. Dann wird der Herr durch das Land gehen, um die Erstgeburten der Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an dem Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. Ihr und eure Nachkommen sollt euch immer an diese Vorschriften halten. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Wenn eure Kinder euch fragen, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr antworten, das ist ein Passa-Opfer für den Herrn. Denn er ging in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüber. Als er die Ägypter sterben ließ, hat er unsere Familien verschont. So, das ist die Geschichte. Und hier lesen wir auch, ja, dieser Brauch, er soll erklärt werden. Er muss auch erklärt werden, um die Bedeutung zu verstehen. So, das ist Passa. Und jetzt kommt Jesus. Und das ist dieses letzte Abendmahl, dieses Passa-Fest, das die Jünger vorbereitet haben. Und Jesus sitzt dort und jetzt dreht er etwas. Jetzt bringt er etwas Neues hinein und sagt, dieses Lamm, das wir zur Erinnerung immer wieder opfern, dieses Lamm und dieses Blut, das vergossen wurde, dieses Opfer bin jetzt ich. Ich bin das Opfer. Nicht mehr das Lamm, sondern es ist jetzt mein Blut. Und mein Blut sorgt dafür, dass der Tod an euch vorübergeht. Dass der Tod keine Kraft mehr hat über unser Leben. Sondern dass da Ewigkeit ist für jeden, der an das glaubt, was ich tue. Das ist diese Symbolik. Jesus dreht hier etwas. Er fängt etwas Neues an und sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünde. Und wenn ihr an das glaubt, an meinen Opfertod glaubt, dann hat der Tod keine Kraft und keine Macht mehr über euch, sondern Ewigkeit ist für euch bestimmt. Und das ist dieses Bild. Das ist das, was das Passafest meint. Und das ist die Dramatik auch, die hier mitgeht aus dieser Geschichte von Ägypten. Und was Jesus getan hat, es bedeutet Rettung. Es bedeutet Rettung aus Sklaverei, Rettung aus Gefangenschaft, auch wo du das Gefühl hast, wow, da bin ich noch gefangen in irgendwelchen Mustern oder in Charakterzügen oder wo Süchte und falsche Gewohnheiten sind. Da ist Freiheit durch das, was Jesus getan hat. Da ist Freiheit für uns. Und so ist hier dieses Bild, wo Jesus sagt, ich bin dieses Opferlamm. Und du hast Vergebung, du hast Freiheit durch mich. Und dieses Bild vom Lamm kommt ganz oft, zum Beispiel von Johannes dem Täufer lesen wir das. Johannes 1, Vers 29, Johannes der Täufer sagt hier, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 19 sagt, er, also Gott, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Jesus ist zum Opferlamm geworden, damit der Tod an uns vorüberzieht und damit da Reinheit kommt für dein Leben. Und wie stark ist es, dass wir Vergebung haben können? Ich habe das heute erst wieder gemerkt. Wie stark ist das, ja, wenn ich Fehler mache und man fühlt sich erstmal schlecht. Boah, ich habe da was falsch gemacht und ich habe jemanden verletzt. Wie gut zu wissen, da ist Vergebung. wo Scham unser Leben trifft, wie gut zu wissen, Jesus, er hat diese Scham getragen und stellt Ehre wieder her. Interessant ist auch, von Anfang an musste das Passa-Lamm ein makelloses, ein fehlerloses Lamm sein. Nicht irgendeins. Nicht irgendein Opferlamm, nicht irgendwelches Blut von irgendeinem Tier, makellos. Und es macht total Sinn. Ich meine, wenn wir schmutzige Wäsche haben, wir waschen die schmutzige Wäsche nicht mit schmutzigem Wasser. Dann wird sie nicht sauber von. Wir waschen schmutzige Wäsche mit sauberem Wasser, mit reinem Wasser. Wenn ein Tisch dreckig ist, dann holst du auch keinen dreckigen Lumpen, um den Tisch sauber zu machen. Dann wird der Tisch nur noch dreckiger. Und so auch für unser Leben, für unsere Seele. Es braucht ein reines Opfer, damit wir abgewaschen werden können von unserem Dreck. Und deswegen war es dieses makellose Lamm. Fehlerfrei. Und das gilt für jeden von uns. Und das bedeutet auch das Abendmahl. Daran denken wir, wenn wir es feiern, wenn wir es einnehmen. Das ist Jesus, sein Leib, sein Leben gebrochen. Als Lamm Gottes. Sein Blut vergossen zur Vergebung von unserer Schuld. Und interessant ist, weißt du, der Fokus auch beim Passafest. Und als der Todesengel durchs Land zog, der Fokus war nicht auf den Leuten. Der hat nicht ins Haus geschaut und geschaut, wie sind die Leute da drauf? Sind die eher gut oder sind die eher schlecht? Sondern Fokus lag darauf, ist dieses Haus bedeckt mit dem Blut? Und so auch Jesus. Er schaut darauf, Gott schaut darauf, glauben wir an seine Lösung? Glauben wir an das, was er für uns getan hat. Glauben wir, dass das reicht? Dass Jesus sein Blut reicht? So, es ging nicht darum, wie gut sind die Leute dort im Haus, sondern ist Blut an den Türpfosten zu finden. Und so auch für jedes Leben, so auch für dein Leben. Wenn wir daran glauben, dann gilt das für uns. Dann gilt Vergebung für uns. Und das meint das Abendmahl. Und auch dieser Auszug, ja, die Israeliten sind dann ausgezogen aus Gefangenschaft, rein in was Verheißenes. Und auch das gilt für dich. Da ist ein verheißenes Land für dich. Und du kannst raus aus Gefangenschaft. Du kannst raus aus schlechten Gewohnheiten. Du kannst raus aus Dingen. Du kannst rein in etwas Furchtloses, in etwas Mutiges hinein. Und also das ist die Frage für dich. Wo ist dein Ägypten? Wir haben das auch vorher gesungen. Lassen Ägypten hinter uns. Und so waren die Israeliten dann auch irgendwann raus aus Ägypten, aber Ägypten war immer noch in ihnen. Und das trifft uns als Christen oftmals auch. Wir sind raus, wir glauben an das, was Jesus für uns getan hat. Wir glauben an Vergebung, wir haben das angenommen, aber das ist immer noch etwas in uns, von diesem Alten. Und heute ist dieses Angebot von Gott für dein Leben, rein in etwas Neues, Altes zu verlassen, weil das Kreuz so stark wurde. Wir haben vorhin nach dem Countdown diese Worte gehört aus Jesaja 53. Und ich möchte uns nochmal vorlesen, weil hier wird das Kreuz beschrieben, was Jesus für uns getan hat. So er, Jesus, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Das bedeutet auch Friede für dich, auch mental. Weil wenn du merkst, boah, da sind Dinge manchmal chaotisch, oder wenn da Depression ist, bedeutet das, du kannst Frieden haben. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben können. durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ach, das ist cool. Hey, Gott hat eine Zukunft für dich. Du kannst ihm folgen in etwas anderes. Er gibt uns Richtung und Zukunft. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Jetzt wieder diese Bildsprache. Und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Und das ist Jesus. Und da liegt so viel Freiheit in dem, was er für uns getan hat. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Mit diesem Blick, was es bedeutet. Das Opferlamm, sein Blut vergossen. Und all das liegt darin für dich. Und wir wollen beten. Wir wollen nicht einfach nur was hören, nicht nur etwas denken dazu. Wir wollen beten, weil ich glaube, es stimmt, wie es hier steht. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und er trug unsere Schmerzen. Ich glaube, dass Gott heute Heilung hat für dich. Was immer deine Krankheit ist, und die mag groß sein, es mag nur was zwicken, aber er hat Heilung für dich. So, bevor wir das Abendmahl nehmen, möchte ich dich einfach auch fragen, weil es ist wichtig, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir an das glauben, was Jesus getan hat. Dass wir an sein Blut glauben und an das, was am Kreuz passiert ist. Und so, wir haben hier 4 Symbole. Und Gottes Herz schlägt für dich. Und wenn wir von Herzen bekennen und glauben, dass er Gottes Sohn ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dann gilt es für uns. Weil wir alle sind vom Weg abgekommen, das ist das 2. Symbol. Wir alle sind vom Weg abgekommen und deswegen trennt uns unsere Schuld von Gott. Aber am Kreuz nimmt Gott diese Schuld weg und sie trennt uns nicht mehr. Wir können Beziehung haben zu ihm. Und dann krönt er uns, was bedeutet, er gibt uns diese neue Identität. Kinder des Höchstens, ein Kind des Königs. Und so möchte ich dich einfach fragen, wenn du heute hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Gott durch Jesus, dann wähle diese Beziehung.